Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Die Sonderepisode des Indie-Film-Talk-Podcasts wurde bei dem Panel Neue Deutsche Genre-Heldinnen beim Genre-Nale Filmfestival aufgenommen und beschäftigt sich mit dem Stand von Frauen in der Produktion von Genrefilmen. Ein, wie ich finde, sehr interessantes und wichtiges Thema, worüber es sich lohnt zu reden und natürlich auch lohnt, darüber nachzudenken. Die Gästinnen in dem Gespräch sind Drehbuchautorin Tanja Bubbel, Regisseurin Carolina Helsgard, Autorin und Comiczeichnerin Olivia Fiewig und Regisseurin Tini Tüllmann. Durch das Gespräch führt die Regisseurin und Drehbuchautorin Anne Kloster. Viel Spaß bei dieser Sonderepisode.
Hallo und herzlich willkommen zum Avid Genre Panel. Ich begrüße Anne Kloster, unsere Moderatorin. Wer kennt sie? Einige werden sie sicherlich noch kennen. Sie unterstützt uns auch seit etlichen Jahren jetzt und sie lief auf der Genrenale 3, glaube ich, mit Red Dogs.
Richtig, das war mein HMS-Abschlussfilm damals. Hallo, oh, ihr sitzt so nah dran, das finde ich super. Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl hier. Schön.
Ja, dann überlasse ich euch die Bühne. Viel Spaß.
Kannst du das Mikro noch hier?
Nee, das nehme ich mit, damit ich in den Publikum sitze.
Gleich schon das Mikro geklaut. Super. Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zum Avid Genre Panel zusammengekommen sind und will auch gar nicht lange reden, sondern gleich meine Gäste auf die Bühne bitten. Und zwar als erstes, ihr habt gerade den Trailer gesehen von Endzeit, ist hier die Regisseurin Carolina Helsgard und die Autorin Olivia Fiewig. Bitte einen Applaus. Und dann ein weiterer Film, den wir auch gerade gesehen haben, der, glaube ich, auch auf der Genrenale mal lief. Ja, Freddy Eddy von Tini Tüllmann, der Regisseurin. Auch sie ist heute hier. Herzlich willkommen. Nimm Platz. Und dann haben wir da hinten noch Tanja Bubbel. Tanja hat 2017 den Genre-Pitch gewonnen, den ARI-Genre-Pitch. Herzlich willkommen auch Tanja. Und eigentlich sollte heute auch in unserer Runde dabei sein Sabine Ehrl, die Regisseurin von F4 Freaks, aber Sabine ist leider in Brüssel aufgehalten worden und kann uns leider nicht hier auch unterstützen, aber lässt herzlich grüßen und sie wäre sehr gerne dabei gewesen. Ja, ich würde einfach gerne mal einsteigen mit der Frage, was euch eigentlich Genre bedeutet oder vielmehr, was Genre für euch ist, weil wir sind ja auf der Genrenale.
Also ich bin schon seit frühesten Teenager-Tagen immer ein Fan von Horrorfilmen gewesen. Also das war immer so irgendwie in unserer Gruppe von Freunden war das immer so das Beste, eben in die Filme reinzukommen, in die wir eigentlich noch nicht rein durften mit irgendwelchen Tricks. Und es war so ein total verbindendes Gefühl und wir haben diese Filme geliebt und auch wirklich Schiss gehabt und irgendwie hat mich das so begleitet und deswegen ist es super, dass der erste Film, an dem ich mitgewirkt habe, tatsächlich auch ein Horrorfilm geworden ist.
Weil du kommst ja aus dem Comic-Bereich. Also das hier ist wirklich dein erster Ausflug. Wobei.
Genau. Also ich bin eigentlich Comiczeichnerin und Illustratorin und habe vor dem Drehbuch, also Graphic Novels oder Comics, je nachdem wie man es bezeichnen will, veröffentlicht und hatte eigentlich nie dran geglaubt, dass das mal klappen könnte mit dem Film, weil ich dachte, ah, das ist so schwer, da kommst du nie rein und mach mal deine Comics und in 50 Jahren fragt mal jemand, ob er was verfilmen darf. Aber letztendlich muss man es dann doch selber machen und irgendwie habe ich dann eben die Drehbuchwerkstatt in München besucht und gemerkt, dass Comiczeichnen und Drehbuchschreiben sehr verwandt ist und dass mir das total Spaß macht.
Ja, also ich bin auch so ein richtiger Horrorfilm-Fan. Ich habe immer die Hitchcock-Filme geliebt. Die haben mich auch so ein bisschen traumatisiert als Kind, aber irgendwie mochte ich das. Ich mag auch vor allem also Genre-Filme, weil die alle so ein bestimmtes Muster haben und es ist fast wie so ein Sonett oder wie so. Also es gibt so Höhepunkte, die immer drin sein müssen und ich finde es für die Geschichte sehr angenehm und ich freue mich auch immer und wollte auch immer in diese Richtung arbeiten.
Ja, also ich kann es eigentlich nur wiederholen, bei mir ist auch sehr ähnlich, aber vielleicht auch deshalb, also ich komme aus einer Kleinstadt, aus Freising bei München und bin, glaube ich, einfach unter so einer Käseglocke aufgewachsen, dass mir das eben sehr gefallen hat, genau das Gegenteil zu erleben. Und deswegen war für mich auch ja, Genre eigentlich immer, also ich wusste gar nicht, dass es Genre heißt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe halt, also Horror und sowas kannte ich, aber ich habe erst mit dem Film jetzt mit Freddy Eddy diese ganze Genre-Nummer, wo ich immer dachte, Genre, was meinen die mit Genre? Du hast einen Genre-Film gemacht. Gebe ich ganz ehrlich zu, wusste ich vorher nicht. Also kannte Thriller, ich kannte Horrorfilme, aber das, ja, seit der Genre-Nale weiß ich natürlich auch, was Genre-Filme sind.
Du, das wird ja auch hier heiß diskutiert. Ja. Erst gestern hatten wir auch die Diskussion, was ist überhaupt Genre? Ja. Also insofern.
Ja. Und dann fragst du uns das nochmal, obwohl ihr das.
Natürlich frage ich das nochmal.
Ich glaube, ich habe mich schon immer dafür interessiert, so, also für Stoffe, die nicht rein realistisch sind, sondern immer so ein bisschen ins Fantastische gehen und über den Realismus hinausreichen. Und ich glaube, das ist das, was ich an Genre so gerne mag und was ich auch selber gerne erzähle.
Dann sitzen wir hier genau richtig, wie wir natürlich schon wussten, aber es ist doch schön, wenn das bestätigt wird. Was mir ja immer passiert ist, ich bin schon seit Jahren totaler Actionfilm-Fan und wenn man dann, also als ich dann mit dem ersten eigenen Actionfilm-Plan rausging, kam ganz oft dieses, wie, du willst als Frau Action machen, wieso und das kann ja nicht sein und oh, dass du das überhaupt kannst oder dass dann halt sowas kam wie, oh, das finde ich ja gut, dass gerade du als Frau das auch machst. So Sätze, das war auch noch gar nicht, ist noch nicht so lange her, so 2-3 Jahre her, die man ja eigentlich gar nicht erwartet, aber die dann doch kommen, um gleich ins Thema einzusteigen. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Gerade wenn man eben Genre macht als Frau oder ihr als Frauen, die dann in den Genre-Filmbereich gehen, kennt ihr solche Erfahrungen? Habt ihr das auch schon mal erlebt?
Also ja. Ich finde, bei Endzeit fand ich in der Entwicklung und auch während der Produktion wurde das überhaupt nicht thematisiert, sondern das kommt jetzt erst. Also ich bin immer wieder bei Pressekonferenzen oder in Interviews, muss ich halt, also nicht rechtfertigen, aber ich muss mindestens immer erklären, warum ausgerechnet ich mich für einen Zombie-Mashup-Horror-Geisterfilm interessiere. Also und das wundert mich auch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, aber es hat vielleicht mehr mit einem mit Journalisten zu tun, als mit mir. Also es hat eigentlich nichts mit mir zu tun, also finde ich.
Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass während des Schreibens, also wie gesagt, ich habe das ja ein Jahr in dieser Drehbuchwerkstatt geschrieben, wo man mit ganz vielen Leuten konfrontiert war, die das kritisiert haben oder gelobt haben, je nachdem. Und es war tatsächlich nie ein Thema, dass das eine Frauengeschichte ist und dass ich das als Frau schreibe. Also es war so völlig egal eigentlich. Aber tatsächlich kommt es jetzt so hinterher. Plötzlich ist das ein Thema, was uns tatsächlich auch sogar so ein bisschen stört manchmal, wenn das so in den Fokus gerückt wird, weil wir wollen natürlich jetzt nicht darauf reduziert werden.
Ja, das ist gut, dass ihr das sagt, weil in der Tat Endzeit erlebe ich jetzt auch in letzter Zeit immer so, als wenn man auch hier so in den, ne, da mit Leuten drüber redet, der Frauen-Zombie-Film, das ist wahrscheinlich
wenn's
ein Etikett.
Wenn es dem Film hilft, dann ist das völlig okay. Also, aber
das wäre doch gleich eine nächste Frage von mir gewesen, zack, gleich beantwortet, super. Ja, aber dass da eben dass eben anscheinend ja doch was Besonderes ist, was dann auch Leute dazu bringt, eben gerade diesen Aspekt nochmal rauszustellen, vielleicht mehr als sich überhaupt über den Film an sich zu unterhalten, finde ich, also es fällt auf. Das kann man ja schon festhalten, dass es überhaupt erwähnt werden muss, dass es ein Frauen-Zombie-Film ist.
Aber ich glaube, damit meinen die doch eigentlich, dass zwei Frauen in den Hauptrollen sind, oder? Also ich weiß nicht, ob die jetzt das Team. Weil, ganz ehrlich glaube ich nicht, dass die Leute den Film anschauen und die wissen ja meistens nicht mal, wer den Film gemacht haben. Die gehen ja einfach ins Kino und schauen den Film und haben keine Ahnung, dass Frauen...
Nee, stimmt, wahrscheinlich meine ich auch eher den Filmemacher-Kontext, weil da auf Max Ophüls zum Beispiel wurde das ja, wo ihr ja auch gelaufen seid, da wurde das auch erwähnt, dass ja auch die ganzen Head-Positionen eben mit Frauen besetzt wurden, weil es ist ja auch so, das ist ja tatsächlich auch selten, das muss man ja auch einfach sagen.
Mein Debütfilm war das ja auch so und es wurde niemals thematisiert.
Das finde ich interessant, okay, und das war ja kein, hilf mir kurz, kein Genrefilm in dem Sinne.
Genau,
ne?
Genau, es war so ein Drama.
Spannend. Thriller. Also vielleicht gibt es ja dann doch diese Kombination Genre und dann eben Frauen, was ich ja auch gerade meinte mit meiner Erfahrung wie Action und Frauen, dass da doch noch irgendwie das ein Gegensatz für viele Leute zu sein scheint. Kommt ja dann doch vielleicht irgendwie so rüber. Wie sieht's bei euch aus?
Also bei mir ist es schon so, dass ich also mehrmals darauf angesprochen worden bin, auch als ich es geschrieben habe, wieso ich denn jetzt sowas Dunkles machen will und Thriller und bla und so. Das liegt aber möglicherweise, das kann ich nicht genau sagen, auch ein bisschen daran, dass ich jetzt privat eher eine Frohnatur bin und alle immer gedacht haben, ich mache eine Komödie. Also warum auch immer, alle waren immer sicher, dass ich was Lustiges schreibe. Und deswegen war das dann so, ein Thriller und ich mich aber eben persönlich seit schon Kindheitstagen, ich mag spannende, gruselnde Sachen und so. Und deswegen, für mich war immer klar, dass ich was Spannendes machen will. Und nichts, also nicht, dass ich nichts Lustiges machen will, aber eben auch was Spannendes. Und mir ging es dann aber auch jetzt natürlich mit der ganzen Presse und sonst was so, wie bei euch auch, dass immer diese Frage kam, wie ist es als Frau in der Horrorwelt, in der Genrewelt und so. Und als, was natürlich absurd ist, weil als Filmemacher bist du einfach Filmemacher. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gruseliger wird auf Filmfestivals, weil du einen gruseligen Film gemacht hast. Oder weil, also, oder wenn du einen Film machst, dann ist es jetzt auch nicht. Also bringt ja keiner irgendjemanden um, während er diesen Film macht. Also so ein, es, im Endeffekt machst du einen Film und natürlich die Geschichte ist was anderes, aber die Umgebung und so ist, verändert sich ja nicht. Es ist weiterhin das, also die Problematik bleibt, ob man halt einfacher einen Film machen kann, wenn man eine Frau ist oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass es anders ist, wenn man eine Komödie macht oder einen Horrorfilm. Stelle ich jetzt einfach mal, glaube ich einfach nicht. Ja, so.
Nee, vom Prinzip her glaube ich auch nicht, aber anscheinend ja in der Außenwahrnehmung, weil eure Erfahrung und wenn du auch dieselben Erfahrungen gemacht hast, dass das dann eher hinterher in der Vermarktung und darüber, ne, indem wie darüber gesprochen wird, dann halt als so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch rausgestellt wird.
Ja, also das
wird.
Komische ist, dass wirklich, also dass scheinbar die allgemeine Meinung manchmal ist, dass Frauen sowas nicht so interessiert oder dass sie nicht, was sehr absurd ist, weil ja bekannt ist, dass bei den meisten Thriller-Horrorfilmen so, die das Publikum über 50% Frauen sind. Also so, und eigentlich werden diese Filme mehr für uns gemacht als für Männer. Also so, und deswegen eigentlich müsste man sagen, hä, du bist ein Mann und du machst Thriller und Horrorfilme? Was? Also eigentlich müsste es so rum sein. Ja,
da, ja, stimmt, absolut. Das, wenn man es mal umdreht, sieht man, wie absurd dann vielleicht auch so eine Feststellung ist, weil andersrum passiert es meiner Meinung nach nicht. Ja.
Ich kann noch gar nichts Richtiges dazu sagen. Also ich habe nach diesem Genre-Pitch vor 2 Jahren halt das Drehbuch entwickelt und bin inzwischen mal wieder auf Produzentensuche. Also es hat sich als recht schwierig gestaltet für mich, den Stoff irgendwo unterzubringen. Und auch die Resonanz von Sendern war nicht besonders groß, was aber auch daran liegen mag, dass es ein sehr spezieller Stoff ist. Und es geht um ein...
Kannst du kurz was zum, genau,
ja,
zum Inhalt?
Genau, also es geht, gerade, ja. Es ist ein Kammerspiel mit einem weiblichen Werwolf. Und im Grunde geht es halt darum, dass eine Frau ihr Wochenende auf dem Anwesen der Familie verbringt. Ihre Schwester ist zufälligerweise auch da und die Protagonistin ist gezwungen, sich als Werwolf zu outen, was sie bislang vermieden hat. Und das führt zu allerlei Verwicklungen, die ins... also in ein fulminantes Finale enden. Ja, also es ist ein sehr eigenwilliger Stoff, es ist ein lustiger Stoff, es ist, im Grunde gibt es auch schon einen Cast, den ich mitbringe. Damals bei dem Genre-Pitch war es so, dass der von Ari gesponsert war und wir Ari als Co-Produzenten haben und als VFX-Experten, die uns unterstützen würden. Aber wie gesagt, bislang hat sich noch niemand gefunden, sowohl von Produktionsseite als auch von Senderseite, die es ermöglicht haben, diesen Film zu machen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt was damit zu tun hat, dass es um einen weiblichen Werwolf geht oder dass es jetzt eine spezielle Vorbehalte gibt, dass ich als Autorin und Regisseurin diese Art von Film mache. Ich kann mir vorstellen, dass das generell ein generelles Problem bei Genre in Deutschland ist, auch von dem, was ich bislang so gehört habe. Ich glaube, es war bei deinem Film wahrscheinlich ganz ähnlich, ne? Und also
du meinst jetzt überhaupt so einen Genrefilm, also da Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun etc.
Genau, ja. Genau. Und insofern kann also ich aus meiner Warte nicht berichten, dass das irgendein Thema bislang war.
Naja, das ist ja, man würde ja auch, also ich würde hier ja auch lieber nicht sitzen und das gar nicht diskutieren müssen. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht alle einig. So, dass ich finde es eigentlich ja auch Schwachsinn, dass man dann diesen Unterschied aufmachen muss, Frauen oder Männer. Aber vielleicht könnte man das ja auch als Chance sehen, weil wenn man jetzt mal sagt, ja geil, okay, Frauen-Zombie-Film, ich fange mal wieder da an, aber was wären denn dann vielleicht die Chancen? Also was kann man denn dann vielleicht, gibt es in eurer Meinung nach Perspektiven, die man dann vielleicht neu auftun kann oder auch vielleicht Konflikte in den Figuren, wenn es eben zwei weibliche Hauptfiguren sind, im Gegensatz zu ne, jetzt sag ich mal The Walking Dead oder anderen, da gibt es ja noch viel mehr im klassischen Zombie-Genre. Also was kann dann vielleicht auch der Vorteil sein oder eben, ja.
Also was ich immer ganz toll fand mit Olivias Drehbuch war, dass sind jetzt diese zwei sehr unterschiedliche Frauen und die werden ja auch die, also im Laufe der Geschichte werden ja auch ziemlich eng, also die werden ja auch befreundet oder es gibt auch sogar so eine Art von, finde ich, so romantische Liebe zwischen den beiden. Aber ich fand es super, dass es nicht so süß war. Also ich fand es toll, dass die sich auch geprügelt haben und dass die auch miteinander gekämpft haben und so, weil, und die konkurrieren ja auch miteinander und das fand ich im Bezug auf so weibliche Freundschaft sehr erfrischend, weil ich kenne das auch so ein bisschen.
Ja.
Ja, witzigerweise ist es ja sogar so, also ich habe das mal in einer Übersicht gesehen über den Bechdel-Test und so verschiedene Genres und das Genre, das den Bechdel-Test am häufigsten besteht, ist das Horror-Genre, weil da häufiger mal Frauen vorkommen, die einen Namen haben und sich unterhalten und zwar nicht über einen Mann, weil sie müssen ja überleben. Und da werden dann öfter Gespräche geführt, die eben nicht so in die Klischeekiste gehen und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel das jetzt wirklich das Horrorgenre gar nicht so ein ganz großes Problem vielleicht hat, weil es sehr viele starke Frauenfiguren oder sehr präsente Frauenfiguren schon lange hat. Aber natürlich ist es immer noch nicht, dass es ausgeglichen ist. Aber ich glaube, ausgerechnet dieses Genre ist auf dem besten Wege dahin, irgendwie da zu einer Gleichberechtigung zu kommen oder zumindest coole, diverse Figuren auch zu zeigen.
Der Bechdel-Test ist euch allen bekannt? Nee, das ist ein, Gott, glaube in Schweden entwickelt.
Nein, das ist eine, das ist eine amerikanische Comiczeichnerin, Alison Bechdel. Und die hat, gesagt, dass, wenn sie sich einen Film anguckt, dann muss der drei Dinge erfüllen. Nämlich erstens, es gibt mindestens zwei weibliche Figuren in dem Film. Zweitens, die beiden Figuren müssen sich unterhalten. Und drittens, nicht über einen Mann. Und es ist halt absurd, dass im Prinzip fast 90% aller Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, diesen Test nicht erfüllen. Obwohl man denkt, das ist doch das Dümmste, was jeder Film erfüllen müsste. Aber es tut er nicht. Also, oder es tut fast kein großer Blockbuster in der Regel seit 50 Jahren oder seit 70 Jahren nicht.
Und, ja, das ist eine sehr konfrontierende Frage, wenn man da seine Lieblinge mal drauf abklopft und feststellt, oh, Mist, ja. Aber interessant, weil ich ja, danke für die Erklärung, weil ich tatsächlich Horrorfilm immer noch verbinde mit den klassischen Scream Queens und wenn dann halt, oder eine Clique, die zusammengesetzt ist, aber meistens ist dann auch die Frau eher ein Love Interest oder wie auch immer. Aber finde ich gut zu hören, dass der Bechdel-Test dann gerade bei den Horrorfilmen so positiv ausfällt. Hätte ich nicht gedacht. Wieder was gelernt. Super. Wie seht ihr das? Also die Frage gerade eben, ob das vielleicht auch gerade aus, also ob die weibliche Perspektive oder weibliche Hauptfiguren gerade bei Genrefilmen auch eine Chance bieten können. Oder den Film, darum geht es ja hier auch so ein bisschen, den Genrefilm in eine andere Zukunft vielleicht auch auf eine Art bringen können.
Also ich glaube, weibliche Hauptfiguren und Perspektiven sind ja immer ganz schön. Also egal wo, ganz einfach, weil es sie ja dann doch häufig nicht gibt. Und insofern würde ich sagen, trifft es sicher auch auf den Genrefilm zu. Ich freue mich halt immer, wenn man mal eine normale Frau auf der Leinwand sieht oder in einer Fernsehserie. Und also weibliche Vorbilder generiert, die halt nicht so den klassischen Stereotypen entsprechen. Das ist ganz lustig. Ich hatte neulich Bilder gesucht bei Google, weil ich eine Serienbibel von mir bebildern wollte. Und da gibt es halt recht viele weibliche Figuren. Und ich habe dann so Bilderanfragen gestellt bei Google, wie Frauen gehen die Straße entlang oder Frau nachts in der Stadt, weil ich einfach so coole Frauenfotos haben wollte. Und es war fast unmöglich, Bilder von Frauen zu finden, die halt also ne, normal irgendwo unterwegs sind, cool aussehen, die nicht irgendwie in rosa gekleidet sind und kichern. Und also das fand ich schon ziemlich krass, wenn man, also das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, klar, da finde ich halt super viel, ne? Irgendwie dann so eine Frau, die Auto fährt. Also versucht mal bei Google eine Bildersuche zu machen von autofahrenden Frauen. Ja, das sind halt irgendwie so Mädchen mit Pferdeschwanz, die halt irgendwie schlecht einparken. Und also das fand ich schon irgendwie sehr, sehr interessant.
Was ja auch schon wieder eine Art von Horror ist, was du da beschreibst. Also da,
auf jeden Fall.
Ja, ich bin da ganz mit der Olivia. Also es, ich finde auch, dass Horror, jetzt mal abgesehen von diesem berühmten Final Girl, auch wirklich, es ändert sich, also ändert sich gerade viel, aber gab es früher schon, dass es da einfach viel mehr Frauenrollen gibt, die weitaus vielschichtiger sind als in anderen Filmen, glaube ich. Also nicht, dass in anderen Filmen gibt es Gott sei Dank auch, aber Horror ist eigentlich ein Genre, wo es, weiß nicht, Misery, wie alt ist es? Also ja. Was für eine Wahnsinnsrolle. Ja? Also dann jetzt Raw, zwei Frauen, die, also stimmt, es ist wirklich, ja, das ist also ein gutes Beispiel, es gibt ja wirklich, Gott sei Dank, also ich finde, dass das eigentlich kein Genre ist, was jetzt ganz oben stehen sollte als, oh Gott, wie frauenfeindlich. Das ist schon auch frauenfeindlich, also zum Beispiel diese Final Girl, dieses klassische Konzept natürlich, also ist so Mädchen, also eigentlich so die, ich würde es mal sagen, sexuell aktivsten Frauen sterben als erstes, ja, ja? Leider, ja, und die Jungfrau stirbt zuletzt und bringt den Mörder dann noch um vorher. Das ist das schon auch. Aber eben, es gibt jetzt, also es bricht immer mehr auf und war aber früher auch schon so, dass genau Horror eigentlich schon viele Möglichkeiten für interessante Frauenrollen mit sich bringt.
Ich lasse mich da gern belehren. Ich merke gerade, ihr kennt euch auf jeden Fall im Horrorfilmbereich viel besser aus als ich. Ich kann das immer nicht gucken. Ich finde das zu krass, gestehe ich. Bei Gewalt kein Problem, aber Horror, das ist nicht so mein Ding. Was ich jetzt aber, ihr macht ja ein spannendes Thema auf, nämlich genau Frauenfiguren, Frauenrollen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kriegt ja dauernd jetzt um die Ohren geworfen, ja, starke Frauen. Starke Frauenrollen, starke Frauenfiguren. Ich persönlich kann das nicht mehr hören, weil das nämlich meistens bedeutet, ist mir so aufgefallen, auch in meiner Arbeit an dem Action-Kurzfilm, wo es nämlich auch, ich habe den damals auch so verkauft, ja, Kim ist eine starke Frauenfigur. Und dann habe ich mal, ne, mit Abstand sieht man das ja oft besser, das dann hinterfragt, was heißt das denn eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, aha, ich habe diese Figur eigentlich konzipiert wie den klassischen männlichen Helden. Also eine Frau, die ja hart im Nehmen ist, die eben auch eher zuschlägt als redet und die dann natürlich aber auch noch irgendwie total sexy ist und so weiter. Und dann dachte ich, aha, interessant. Wie sieht das denn bei euch aus in der Figurenarbeit jetzt für euch als Autorinnen, aber auch dann natürlich als Regisseurinnen? Wie, ja, was sind da eure Erfahrungen? Seid ihr auch schon in die Falle getappt? Wie steht ihr zu starken Frauenrollen?
Also in der Falle sind wir nicht getappt, weil gerade bei uns ist ja Vivi sehr, also sie ist wirklich eine schwache Figur, die ist eine Anti-Heldin, die bleibt auch gleich, also sie entwickelt sich so ein bisschen, aber die wird nie zu einer Superfrau. Also, und das war mir auch wichtig. Ich bin auch, also ich finde auch diese Diskussion, also das hatten wir, ich komme ja aus Schweden, in Schweden, also jahrelang, bestimmt 10 Jahre lang durfte man nur starke Frauen im Fernsehen zeigen und angucken. Ich finde es, also es ist langweilig, das sind ja keine komplexe Figuren dann.
Ja. Auf eine andere Art dann einseitig. Ja.
Irgendwie finde ich das auch so sexistisch. Ich weiß nicht, es ist halt so eine Projektion. Also das, für mich ist es fast wie eine männliche Projektion. Also das wollen die Männer. Die wollen, dass die Frauen stark sind. Aber wir sind ja alle eine Mischung. Also wir sind alle schwach und stark. Und manchmal machen wir ganz blöde Sachen. Und manchmal, wenn wir das hinkriegen, auch gute Sachen. Aber es ist schon wichtig, dass die Filmfiguren, also die müssen ja nicht realistisch sein, aber die müssen ja vielschichtig sein, weil sonst ist es einfach langweilig, finde ich. Oder was sagst du?
Also ich tapp schon noch in die Falle. Ich habe es ja gerade eben gesagt, ja, Horrorfilme, viele starke Frauen, bla bla. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich will das eigentlich nicht mehr sagen, aber ich sag's trotzdem, weil ich irgendwie damit meine, ja, okay, Frauen, die halt in der Hauptrolle sind. Aber irgendwie muss man das ändern, glaube ich, in seiner Sprache auch. Weil die Leute dann immer denken, ja, das ist dann so eine Kampfmaschine. wenn du sagst, eine starke Frau oder so. Genau, das ist das, was eigentlich...
Menschliches.
Genau, dass du sie eigentlich wie Männer anlegst und denkst, ah, jetzt hast du es geschafft irgendwie. Und aber genau, bei Endzeit ist die Hauptfigur eigentlich eine Heulsuse mit rosa Haaren. Also ich denke mal, da haben wir schon zumindest da irgendwie, dass die Heldin... Die darf schon ein Mädchen sein, ohne dass man irgendwie dann sagt, ja, die muss jetzt sterben, weil sie so schwach ist. Oder also ich finde es total wichtig, da von wegzukommen, dass das einfach immer nur Männer mit Zopf sind, die man da zeigt. So.
Das ist echt ganz schönes Bild, Männer mit Zopf. Also so rum. Das finde ich auch schön, dass du das sagst, weil was ich nämlich bei Vivi auch so spannend finde, ich finde sie nämlich nicht schwach. Sie hat halt nur eine andere Form von Stärke, nämlich zum Beispiel ihre Empathie. Also so wie es halt auf mich rüberkommt, ist ja auch subjektiv. Aber vielleicht was wir im ersten Moment nicht so als Stärke identifizieren würden, was ja aber einfach eine andere Form. Ich würde jetzt mal sagen, reite ich mich gleich in Teufels Küche, wenn ich sage, dass Empathie keine männliche Eigenschaft, aber im Filmuniversum eine vielleicht nicht männlich stark besetzte Kraft ist, das wollte ich eigentlich sagen. Wobei ich ja tatsächlich auch finde, dass Männerfiguren natürlich, also jetzt reden wir hier gerade über Frauenfiguren, aber es gibt natürlich auch da sehr viel Spielraum und wo es vielleicht noch hingehen sollte, damit auch die Figuren eben eine andere Form von Stärke kriegen. Das ist jetzt hier ja nicht nur beschränkt auf Frauenrollen oder Frauenfiguren.
Ich bin zum Beispiel immer ein großer Fan von etlichen Helden bei Tim Burton, also hier Nightmare Before Christmas und Edward mit den Scherenhänden, und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass das wahnsinnig feminine Männer sind irgendwie und dass mir das total gut tut, die in dieser Heldenrolle zu sehen, also mit so, also feminin, also ne, so das, was man sonst Frauen zuschreibt, die sind halt sehr empfindsam und die zweifeln auch an sich und so, und ich finde das total großartig, und das ist mir erst dann irgendwie Jahre später aufgefallen, warum ich die eigentlich so mag, also weil ich sie so selten sehe, irgendwie als Helden.
Also ich arbeite viel fürs Fernsehen und da ist mein Empfinden schon so, dass sich einiges ändert und dass es natürlich immer unter diesem Stichwort starke Frauen daherkommt, aber ich finde schon, dass man als Autor jetzt viel mehr die Möglichkeit hat, Frauenfiguren zu schreiben, die sich vielleicht nicht ausschließlich über den männlichen Blick oder Männer definieren. Und zum Beispiel hatte ich neulich ein Gespräch mit einer Dramaturgin einer Krimiserie, die sagte, ich will nicht noch einen Stoff, wo eine Frau ihren Mann umbringt, weil er sie verlassen hat. So. Und,
das ist auch mal eine Aussage.
Ja, und das ist eine langlaufende deutsche TV-Krimiserie und es scheint ein Standard zu sein, dass Frauen meistens morden in diesen Krimiserien, weil sie halt verlassen wurden und deshalb aus der tiefen Verletzung heraus ihre Männer umbringen. Und dass die Dramaturgin sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt irgendwie eine Frau, wenn die mordet, ja, dann soll die einen anderen guten Grund haben. Das fand ich schon ganz sympathisch. Und natürlich kann man das dann unter dem Stichwort starke Frau verbuchen, ja. Aber interessant ist es ja, dann doch irgendwie vielschichtigere Frauen zu erzählen. Oder ja, wie gesagt, Frauen, die sich nicht ausschließlich über Männer definieren. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die Chance dabei.
Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, was du gerade gesagt hast. Also Frauen, die sich nicht über Männer definieren, sondern, und das sind, glaube ich, auch einfach die Frauenrollen, die einer meisten, überhaupt Rollen, die einer meisten interessieren. Also das, glaube ich, ich falle da auch noch manchmal rein mit diesen starken Frauenrollen und so, wenn man darüber redet. Aber jetzt so beim Schreiben, muss ich ehrlicherweise sagen, ist bei mir eher, also in meinem Film spielt ein Mann eine Doppelrolle und ich habe da nie drüber nachgedacht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich habe es einfach, das ist mir halt so eingefallen. Also es war nie irgendwie so, ich dachte, hey, ich muss jetzt was, also so funktioniere ich auch nicht, dass ich denke, ich muss jetzt was für eine Frau schreiben oder für einen Mann oder für einen, sondern ich schreibe halt das, was mir so in den Kopf kommt. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, dann zu spät, ja, dass meine Frauenrolle eigentlich sehr, klar, also die hätte vielschichtiger sein können, sozusagen die Nachbarin, in die er sich verliebt und so, das ist alles gut und so, das ist jetzt auch nicht, aber hätte ich noch mehr rausholen können. Aber wie das, mein Gott, jeder hat tausend Sachen, die er im Film besser machen können. Deswegen, alles, ich schreibe gerade was mit zwei Frauen, also so ein, das, aber auch da nicht, weil ich denke, hey, ich muss jetzt mit zwei Frauen, sondern weil es mir halt so eingefallen ist. Also es, ja, ich finde es immer schwierig, wenn man das mit, wir müssen jetzt nur noch was mit Frauen erzählen oder man darf jetzt nichts mehr erzählen, wo die Frau irgendwie den Mann umbringt, weil er sie beschissen hat oder sonst. Also es sind halt immer so Vorgaben, wo ich denke, wenn du es geil erzählst, kannst du es mir 12-mal erzählen. Ist mir wurscht, ja, aber es muss gut sein. Also so ein...
Also ich finde schon, dass jetzt Zeiten sind, in denen man mal Stoffe erzählen kann, in denen Frauen auch Hauptrollen spielen und in denen es, ne, und das war vorher einfach auch nicht der Fall. Also so ein Film wie The Favourite, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der wurde ja in den 90er Jahren, glaube ich, geschrieben und jetzt erst verfilmt und vorher war das offenbar nicht möglich. Und
das wollte keiner anfassen, ja.
Genau, und das ist natürlich schon in dieser Hinsicht wahrscheinlich ein kleines Zeitfenster, was sich irgendwann wieder schließen wird, hoffentlich auch nicht, wo sich Leute mal für Frauen interessieren, also wo das geht, ja.
Ja, das ist eine spannende Frage, ne? So dieses, das ist ja auch so ein bisschen jetzt so eine fast schon manchmal genervte Reaktion, oh mein Gott, jetzt muss man da wieder mit Frauen oder jetzt muss ich da bewusst nach Frauen suchen. Auch natürlich Crew ist ja auch so ein Thema, also gerade hinter der Kamera, aber ich finde halt schon, ja, den Schritt muss man auch dann, also dann darf es auch mal ein bisschen auf den ersten Blick schwierig sein oder einen Effort verlangen, aber es lohnt sich. Also glaube ich schon, weil wir in einem System sind, wo das halt, was du gerade sagtest, Jahrzehnte anders war.
Also das wusste ich nicht mit dem zum Beispiel jetzt mit The Favourite, das finde ich auch krass. Aber ich finde es einen wahnsinnigen Unterschied, ob vor, also was Crew angeht und was Bücher angeht. Okay. Also ich finde, bei Crew ist es wahnsinnig wichtig, dass Frauen reinkommen. Das ist einfach, es gibt so einen Männerzirkel und es fällt mir selbst so, also selbst auf, wenn ich nach Leuten suche, dass ich kenne bei ganz vielen Positionen kenne ich nur Männer. Da kenne ich gar, weil das heißt, weil man ja immer nur die Leute anruft, die man kennt sozusagen. Und das heißt im Endeffekt, man muss erstmal ganz viele Frauen reinholen, damit die überhaupt so viel machen können und so eine, ja, dann schaust du da hin, die hat aber nicht so viel auf der Vita. Ja, warum? Weil die keine Jobs kriegt, weil nämlich immer nur die gefragt werden, die man schon kennt. Ja. Und im Endeffekt, deswegen, ich finde es bei Crew was ganz was anderes nochmal als was Drehbuch angeht. Das ist, finde ich, und ich bin eigentlich kein Freund von Quoten und so, weil niemand will über irgendeine scheiß Quote reinkommen. Man will reinkommen, weil man einen guten Job macht. Aber in dem Fall ist es super jetzt, dass es das gibt mit der Quote und was, weil wir kommen sonst nicht rein. Wir haben keine Chance, weil das ist in unseren, die meisten, die in diesem Gewerbe arbeiten, wissen das. Es geht wahnsinnig viel über Beziehungen. Und das heißt, es sind halt im Moment nur Männer an den großen Stellen und dann ruft man die an, die man kennt. Und es sind halt im Moment nur Männer. Also muss man, also großteilig nur Männer, also müssen Frauen erstmal überhaupt die Chance kriegen, damit die sich beweisen können. Und deswegen ist es über, also deswegen finde ich, ja, Crew ist richtig wichtig, dass es, ja, dass Frauen da nach vorne kommen. Ich finde es auch bei Drehbuch, jetzt wenn du das sagst, wenn das stimmt, nehme ich alles zurück. Also dann muss man da auch schauen, dass eben mehr Frauen irgendwie nach vorne kommen. Aber mir kam das gar nicht so vor. Deswegen habe ich das jetzt, wie gesagt, und wenn ich schreibe, dann schreibe ich halt, was halt so gerade in meinem Kopf passiert.
So. So sollte es ja auch sein. Also so ist wahrscheinlich der natürliche Schreibprozess. Ja, diese Crew-Frage, in der Tat, da ist noch viel zu holen, auf jeden Fall. Und das merke ich auch bei mir. Das liegt ja auch daran, genau, wenn man sich fragt, warum sind die Frauen denn dann nicht in den Jobs? Das hat ja meistens überhaupt nichts mit Können oder Qualität zu tun, sondern, ich meine, das ist wieder eine ganz andere Diskussion, aber auch Familienplanung etc. Also es gibt ja immer alle möglichen Gründe, warum man dann doch wieder vor allem mit Männern da, die man eben kennt, das habe ich selber auch, absolut, ja, dass man da erstmal noch einen Schritt weiter gehen muss, also man muss bewusst suchen, will ich sagen.
Das genau, man muss bewusst suchen und es ist aber auch, dass Frauen wirklich nichts zugetraut wird erstmal, also viel, viel weniger. Also ich habe es jetzt wirklich auch krass erlebt in den letzten, mache gerade Regie bei einer Serie und da hat der Herstellungsleiter mit mir geredet am Anfang, wie mit einer 12-Jährigen. Also so, wo ich dachte so, wow, mit einem Typen würde der nie so reden wie mit mir jetzt. Jetzt alles gut, die sind zufrieden, jetzt alles wunderbar. Aber also das ist schon was anderes, wenn man als Frau irgendwo hinkommt. Also Männer können das gar nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, so wie, ich kann nicht nachvollziehen, wie wenn jemand schwarz ist, so kann ein Mann nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man eine Frau ist. Bin mir ganz sicher, also es gibt tausend Sachen, wo es für Männer schwieriger ist, keine Frage, aber in dem Moment, also was das angeht, ist es für uns einfach schwieriger. Also bin ich mir ganz sicher.
Habt ihr da auch, also was sind da eure Erfahrungen oder habt ihr solche Erfahrungen?
Also ich denke, dass, weil Filme in Deutschland tatsächlich mit Steuergeldern finanziert werden, dann finde ich das sehr wichtig eigentlich, dass wir eine Art von Quote haben, damit das Frauen auch, genau wie du sagtest, die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen zu sammeln und zu arbeiten. Also es geht ja um Geld und um Arbeit und um so eine Existenz. Und eigentlich ist es sehr einfach, weil also dann, wenn Filme mit privatem Geld finanziert werden, da weiß ich nicht, wie man halt das beeinflussen könnte, aber wenn es Steuergeldern geht, dann ist es ja eigentlich super einfach. Also es muss 50-50 sein.
Kannst du da kurz was zu sagen, weil ich weiß das eigentlich gar nicht, weil du ja aus Schweden kommst, wie da eigentlich genau, weil ich weiß auf jeden Fall, dass es anders ist, aber wie genau da die Situation, also ich meine jetzt also Gleichstellung und...
Also in Schweden ist es leider so, dass die kommerzielle Filme, da gibt es keine Quote und eigentlich nur im Arthouse-Bereich gibt es tatsächlich dieses Ziel mindestens 50-50.
Also es ist dann eine 50-50-Quote oder wird das dann nicht als Quote bezeichnet, sondern als Ziel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das wurde ganz lange als Ziel bezeichnet und ich wohne ja nicht in Schweden. Ich glaube, es wurde jetzt seit einem Jahr, muss es so sein, also wurde es so richtig dann erst durchgeführt, aber jahrelang nur als Ziel. Aber das betrifft nur Arthouse-Filme und es gibt nicht so viele Arthouse-Filme in Schweden. Es gibt vielleicht nur so 20 oder so. Also.
Hab da nur eine Sache vielleicht noch hinzuzufügen, dass Carolina und ich, wir sind eigentlich beide sehr privilegiert aufgewachsen, was diese Gleichberechtigungssache angeht. Und also ich bin ja aus Ostdeutschland, ne, und also so sozialisiert und ich quasi kenne niemanden, mit dem ich aufgewachsen bin, wo die Mutter nicht gearbeitet hätte im selben Maße wie der Vater. Und es hat bis in mein Erwachsenenalter gedauert zu kapieren, dass das nicht der Ist-Zustand der Welt ist. Also ich wusste nicht, dass das nicht überall so ist. Also dass Vater und Mutter irgendwie den gleichen Berufen oder gleichwertigen Berufen nachgehen. Und das kam dann eben erst so mit dem Erwachsenwerden zu kapieren, wie viel Ungerechtigkeit es da noch gibt und das ist also, glaube ich, bis heute bin ich noch dabei, das zu verstehen und Carolina in Schweden ist das ja auch, also die sind ja auch noch ein bisschen weiter, was Gleichberechtigung und so angeht und deswegen, also so der Kontakt auch mit der ganzen Filmbranche, der bei mir ja noch nicht so lange ist, ne? Ich bin ja also seit 2015 oder so, habe ich da überhaupt die ersten Einblicke oder so gesammelt und kapiert, also was da eben noch so im Argen ist und bin immer noch so ein bisschen mindblown irgendwie, also weil ich denke, kann doch gar nicht sein.
Jetzt muss ich doch mal Interesse haben, wie ist das denn in der Graphic Novel bzw. Comic-Szene? Da kenne ich mich wieder gar nicht aus.
Also da ist es ursprünglich klassischerweise schon so, dass das auch ein ziemliches Männerding ist. Und aber eben seit der, also Mitte der 90er, Ende der 90er kam dieser wahnsinnige Manga-Boom. Und der hat eben so dieses Vakuum aufgefüllt, wo es eben keine Frauen und keine Mädchen gab, die Comics gelesen haben, sind die dort quasi dermaßen aufgefangen worden mit diesem ganzen Manga-Content, der plötzlich verfügbar war, dass es mittlerweile schon so ist, dass die Comic-Szene sehr durchmischt ist. Also es gibt immer noch so Altherren-Veranstaltungen, wo so Typen kommen, die irgendwie nur so einmal im Jahr von der Mutti vor die Tür gelassen werden, um irgendwie ihre Comic-Hefte zu kaufen. Die gibt's schon auch noch, aber so diese ganzen großen Comic-Conventions, die jetzt überall aus dem Boden schießen, habe ich schon das Gefühl, dass es ein riesiges weibliches Publikum gibt und eben die auch total Bock auf Genre haben. Also das sind natürlich die Fans von Action und Horror und Marvel und Manga und Pokémon und keine Ahnung. Und das ist eigentlich eine total geile Energie und ich fühle mich da auch total wohl eben. Also als Kind bei der Welten, sowohl des westlichen Comics, dann des Mangas und des Films und also ich liebe das total. Also das sind eigentlich so, also die Leute, mit denen ich gerne zusammen bin, so.
Und dann war so deine, war dann dieses, das Kennenlernen, wie es in der Filmbranche zugeht, eher ein, ich sag mal, Kulturschock oder, weil das finde ich ja schon interessant, dass du ja die Comic-Perspektive dann quasi mitbringst und was du gerade meintest, dann doch etwas überrascht wurdest von davon, wie es in der Filmwelt zugeht, gerade jetzt, was die Gleichberechtigung, Gleichstellung angeht.
Naja, also der Kulturschock hat vielleicht damit zu tun, dass im Comic-Bereich nicht so viel Geld drin steckt und dementsprechend die Leute auch anders miteinander umgehen. Also auch, also ich arbeite ja seit vielen, vielen Jahren mit Verlagen zusammen und die Kommunikation selbst mit dem obersten Verlagschef ist eine andere als mit jemandem in der mittleren Position in einer Filmproduktionsfirma. Also das ist irgendwie, es ist, also ich finde, dass im Verlagsbereich und im Comic-Bereich ist es immer immer verlässlicher und freundschaftlicher. Während beim Film habe ich schon eher so die Erfahrung gemacht, dass man immer sehr vorsichtig sein muss mit allem und dass man erstmal nicht alles glauben soll. Also, und ich bin da ja auch einfach so naiv, so, wenn die das so sagen, dann wird das schon so sein, weil das ist halt im Verlagsbereich ist es dann so. Wenn die sagen, wir finden dein Projekt toll, wir machen das, dann weißt du, okay, na gut, dann machen wir nächste Woche die Verträge, ne? Und dann werden die Verträge gemacht und dann ist das so. Und im Filmbereich ist das immer so, okay, dann reden wir mal das nächste halbe Jahr darüber und vielleicht habt ihr dann immer noch Lust oder auch nicht und vielleicht hasst ihr mich hinterher. Ich habe keine Ahnung. Also ich verstehe noch nicht genau, was mit den Leuten los ist. Und aber das hat witzigerweise nicht unbedingt nur was mit Männern zu tun. Also ich habe auch schon mit Frauen Erfahrungen gemacht, die nicht gut sind. Also das ist jetzt nicht eine geschlechterspezifische Sache.
Ja, ich würde an dieser Stelle gerne mal ins Publikum schauen, weil wir wollen hier ja nicht nur unter uns reden, sondern ich würde euch gerne auch die Gelegenheit geben, wo ja schon diese tollen Filmemacherinnen hier sitzen, auch eigene Fragen loszuwerden. Also hat denn jemand eine Frage? Bitteschön. Ich kann, wenn ich höre es hier, ich kann die Frage dann gerne nochmal wiederholen für alle. Versuche mal, diese Frage zusammenzufassen. Nein, also im Kern ist ja die Frage, da ja vieles, was wir hier an Gleichberechtigungsmangel vielleicht ankreiden, mit dem System zu tun hat, wo wir uns das Filmsystem, in dem wir uns alle bewegen, ob dann nicht die beste Methode für uns als Filmemacherinnen wäre, um dagegen vorzugehen oder es sichtbar zu machen, eben das über unsere Geschichten, über die filmischen Geschichten, die wir erzählen, oder gerade nicht und wie hier alle in der Runde dazu stehen.
Ob man jetzt, ja, natürlich, also ist es ideal, wenn unsere Filme irgendwas ändern würden an der Situation, aber ich glaube, dass das allein nicht reicht, um irgendwie alles in Bewegung zu bringen. Also ich glaube, dass da schon noch andere Wege gefunden werden müssen, ob es jetzt eine Quote ist oder sonst was. Also ich glaube, jetzt nur über unsere Geschichten allein können wir uns nicht von allem befreien, was irgendwie noch schief läuft. So.
Das finde ich auch so ein bisschen schwierig. Und also ich muss sagen, diese Qualitätsdiskussion, die du erwähnst, die höre ich auch seit Jahren. Also was ist denn Qualität und wer entscheidet darüber? Und offensichtlich machen ja Männer auch ganz schlechte Filme und Frauen bestimmt auch. Also ich meine, es ist... deswegen bin ich eigentlich für die Quote, weil dann kommt man so ein bisschen weg von dieser Diskussion, die eher sehr subjektiv ist. Und es kann eigentlich nicht darum gehen, finde ich. Ja, und Filme machen über unsere schwierige Situation, meintest du das? Oder habe ich das jetzt so? Weil ich finde meine Situation auch nicht so schwierig. Ich bin eigentlich sehr, sehr optimistisch und habe auch gerade ziemlich viel Spaß. Und weiß nicht, ich finde, es geht auch voran.
Ja, absolut. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass in den letzten Jahren, sei es jetzt durch MeToo oder welche gesellschaftlichen Umwälzungen, natürlich bei uns pro Quote Film, muss man ja sagen, hat einfach sehr, sehr viel losgetreten. Alleine schon, dass darüber gesprochen wird, dass es sichtbarer wird und dass man sich auch dem nicht mehr entziehen kann. Also man muss sich damit beschäftigen, nicht nur als Frau natürlich, sondern auch als Mann. Wir alle, würde ich mal sagen. Das kann man auf jeden Fall, ich sehe das auch positiv, dass es tut sich was. Also, aber ich bin auch voll bei euch. Es ist auf jeden Fall noch lange nicht der Zenit erreicht. Also wir sind so, meiner Meinung nach, wir haben die ersten Schritte getan und jetzt müssen noch sehr viele andere Schritte gegangen werden.
Und es wäre schön, wenn sich die Männer mit solidarisieren würden. Also, dass eben, wenn eine Quote eingeführt wird, dass das nicht nur die Frauen bewegen müssen, die irgendwie jetzt sagen, wir wollen jetzt die Quote, sondern es wäre eigentlich geil, wenn die Männer sagen, okay, wir machen das jetzt. Also so, wie wir uns eigentlich als Frauen auch mit Leuten solidarisieren müssen, die marginalisiert werden oder so. Also wir sind eigentlich auf die Unterstützung auch angewiesen von Leuten, die halt in Machtpositionen sind, dass die auch auf unserer Seite mitkämpfen und nicht immer nur wir für unsere Belange, weil das ist auf Dauer auch irgendwie blöd.
Na, absolut. Wollt ihr auch noch auf die Frage von gerade eben eingehen?
Also ich stimme dem total zu und ich würde sagen, es geht in erster Linie um Zugang. Und also die ganze Branche ist halt super geschmäcklerisch, das weiß halt jeder, der in ihr arbeitet. Ne, wenn ich einen Stoff schreibe und ich schicke den 5 Leuten, kriege ich 6 Meinungen zurück. Es ist, es gibt da kein, also Qualität und Qualität, ne? Wer entscheidet darüber? Es ist geschmäcklerisch. Und am Ende des Tages ist es so, dass, das wurde auch schon gesagt, unsere Branche vor allem durch Beziehungen lebt und dass die Jobs, die man bekommt oder nicht bekommt, sehr davon abhängen, wen man kennt, wer einen fördert, wer einem bestimmte Türen öffnet. Und die Netzwerke, die es gibt, sind halt oftmals männliche Netzwerke. Insofern geht es darum, erstmal in Positionen zu kommen, in denen man überhaupt Stoffe schreiben kann, Filme machen kann, beschäftigt wird. Genau, irgendwas wollte ich noch sagen, was ich gerade wieder vergessen habe.
Also zum Beispiel bei Endzeit hatten wir das Glück, also wir haben einen Redakteur vom ZDF, der das Projekt schon in einer ganz frühen Phase unterstützt hat. Von Arte auch ein Redakteur, aber vor allen Dingen der Christian Kloß vom ZDF, der halt explizit Thriller mit Frauen gemacht hat in der Reihe, oder gesagt hat, wir machen jetzt mal Thriller mit Frauen, ja, und wir haben einfach einen männlichen Unterstützer in einer wichtigen Position gehabt, der von Anfang an diesem Projekt immer den Rücken gestärkt hat, ja, und das ist es eigentlich, was du brauchst, also eben Leute, die in den Positionen sind und die sagen, ey, komm, jetzt machen wir das und wir machen das jetzt mit einer Frau oder mit Frauen. Also, und das ist halt super, wenn du solche Leute hast, die dann am Hebel sitzen und sowas dann in Bewegung bringen und ohne den es diesen Film vielleicht auch nicht gäbe. Also weil wenn man seine Unterstützung hat, dann sind ja die anderen auch alle, die dann sagen, ah, der Christian findet das geil, dann finden wir das vielleicht auch geil oder gucken uns das wenigstens mal an und so geht es dann halt weiter. Ne? Also das sind so die Allianzen, die halt gebildet werden.
Ach so, und es gibt auch so seltsame Auswüchse, die dann passieren. Also jetzt mit Pro Quote Filmen heißt es ja jetzt, dass seltsamerweise offenbar oder vielleicht dadurch, dass es jetzt mehr Regisseurinnen gibt, die Drehbuchautorinnenquote bei Tatorten super rückläufig war in den letzten Jahren. Was offenbar damit zusammenhängt, dass die Leute nicht zu viele Frauen auf ein Projekt setzen wollen. Und das habe ich auch schon von Kamerakolleginnen gehört, ja, die nicht engagiert wurden, weil bereits eine Regisseurin auf dem Projekt war. Und da hieß es dann, von Produktionsseite ist ganz schön viel Frau. Und und insofern wollte ich sagen, also euer Projekt ist durch die Branche durchweg so, oder also in meiner Wahrnehmung sehr rausgefallen, auch so kommuniziert worden, dass ihr halt sehr speziell seid, weil eure ganzen Heads Frauen sind. Und das ist, glaube ich, ein super Signal, was ihr gesetzt habt, was auf jeden Fall Türen öffnet und so ein Präzedenzfall war, dass die Leute sagen, oh, ein Film mit lauter Frauen in der Crew.
Es geht.
Es geht, ja. Es ist möglich. Die Welt bricht nicht zusammen. Also das ist schon was Besonderes. Ja?
Und wie absurd, dass es was Besonderes ist, weil wer würde je sagen, krass, waren lauter Männer bei diesem Film? Ja. Also Wahnsinn.
Mehr als drei.
Alle Head-Offs, Männer.
Wie haben die das geschafft?
Assistenten, Männer. Und der Film ist gut geworden. Haben die also.
Ja, aber das ist genau das. Im Umkehrschluss wird es dann halt sehr absurd plötzlich. Da fällt es einem dann noch mehr auf. Ich sehe da eine Hand. Also du willst dann eigentlich darauf hinaus nochmal, das hat ja wahrscheinlich nicht jeder verstanden, dass man das Quote nicht nur, ne, in deinen Worten, nicht nur als positiv zu sehen ist, sondern dass es auch, ja, wie fasse ich das am besten zusammen? Weil ich auch nicht genau weiß, worauf du jetzt hinaus wolltest in dieser...
Also bei Endzeit hatten wir uns auch nicht alle lieb, ne? Also das war super schwierig, aber das wäre auch mit Männern schwierig gewesen. Also ich meine, die brüllen sich auch an am Set und keine Ahnung, wir haben uns auch angebrüllt. Also ich nicht, also wir uns nicht, aber andere.
Ja, also warum sollten dann Frauen anders sein als Männer? Also die sind ja genauso schwierig wie Männer. Also wenn es um Macht geht, gibt es immer Probleme, es gibt immer Konflikte. Das ist Teil des Lebens, also das ist einfach so. Es tut mir auch total leid, wenn du von anderen Frauen nicht gefördert wurdest. Also das kenne ich auch als junge Frau, war es damals sehr, sehr schwierig. Und ich habe auch mehr erwartet von anderen Frauen. Und ich muss sagen, dass ich... persönlich passe immer total auf. Also ich versuche immer andere, besonders junge Frauen zu fördern, weil ich das, genau das, was du eigentlich ansprichst, kenne.
Also genau, du hattest ja angesprochen, dass es oft unter Frauen, ich hasse das Wort, Stutenbissigkeiten gibt, beziehungsweise Reibereien, und du hattest ja von eher negativen Erfahrungen mit reinen Frauenteams dann gesprochen. Darauf bist du jetzt gerade nochmal eingegangen, genau nochmal für, wenn es nicht ganz verständlich war.
Also es ist halt schade, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber es ist ja auch ganz klar, dass es auch schlechte Erfahrungen gibt, wie mit Männern auch. Deswegen, also dass das jetzt kein Garant ist, nur weil man Frauen nimmt, dass dann alles super wird, wäre toll, aber ist eigentlich offensichtlich. Worum es ja eigentlich geht bei dieser Quotennummer, und wie gesagt, hat die Carolina vorher auch schon gesagt, es ist Manchmal, es gibt solche und solche, bei den einen funktioniert es, bei den anderen nicht und so weiter, ja. Aber bei der Quotennummer geht es ja nun mal darum, dass wir einfach in dem Business, in dem Netzwerk jetzt, sind einfach großteilig Männer. Und wenn du jetzt guckst bei Kamerafrauen, bei Drehbuchautoren, bei egal was, es gibt, wenn du auf die Viten schaust bei Frauen, die haben großteilig viel, viel weniger Projekte da drauf als Männer. Und jetzt, keine Ahnung, gucke ich mir ein Showreel an von einem Kameramann, der hat 8000 geile Sachen gemacht. Dann schaust du dir das Showreel an von der Kamerafrau, die hat auch ganz coole Sachen gemacht, aber die hat noch nicht so fette Sachen gemacht. Dann denke ich so, dann nehme ich doch lieber den, weil der hat doch so. Und dann überlegst du kurz, denkst du so, wieso hat die denn diese fetten Sachen? Weil die Jobs nie bekommen hat. Ja? Weil die, und darum geht's bei dieser Quotennummer, dass man einfach eine Tür aufmacht, dass Frauen sich erstmal beweisen können. Also dass dieses Ding, dass das nicht immer die tollsten Leute sind in jeder Position, ganz klar, sind Männer aber auch nicht. Da ist auch nicht jeder super. Also da gibt es ganz tolle, aber auch ganz viele, die sind nicht so toll. Und das ist bei uns leider auch so. Also da, deswegen finde ich...
Was heißt leider? Wir sind halt alle Menschen, um mal ein bisschen philosophisch hier zu werden. Aber es ist ja so. Also es würde mich ja wundern, wenn es anders wäre. Ja.
Deswegen, also ich finde es immer schwierig, wenn man als Frau genau da direkt Probleme damit hat, sozusagen, dass eigentlich eine Tür aufgemacht wird. Finde ich eigentlich sehr schade, wenn ich ehrlich bin. Also ja ich meine, weil du sagst so, dass es... Ja.
Also du siehst quasi die Problematik, der Satz fiel gestern auch, dieses Qualität vor Quote, also dass man halt dann auch der Nachteil sein kann, dass man als Frau in ein Projekt kommt und dann, ich wiederhole gerade mal, und dann angefeindet wird, weil man dann als die Quotenfrau gilt und dann aber davon ausgegangen wird, dass man nichts kann und halt nur wegen der Quote da ist. Das siehst du problematisch, ja.
Da hast du vollkommen recht, aber man muss ja irgendwie anfangen, um die Gesellschaft dahin zu bringen. Und das ist, glaube ich, einfach einer der Wege davon.
Ich würde ganz kurz noch andere Leute zu Wort kommen lassen. Du hast dich da schon länger gemeldet, da hinten, bitte.
Ich finde es ein sehr schwieriges Thema, weil zum einen ist es ja subjektiv. Jeder hat irgendwie eine Meinung, jeder kann eine Meinung haben. Als Frau, weil man es als Frau kennt, als Mann, weil man es von außen beurteilt. Und ich spreche auch so ein bisschen von mir, sich auch oft angegriffen fühlt. Also ich fühle mich oft auch angegriffen von diesem Thema. Und ihr wünscht euch ja auch, also sagtest ja auch, du wünschst dir den Support von Männern auch. Dann muss man sie aber auch in die Diskussion mit einschließen und auch mal zum Beispiel solche Fragen stellen. Ich diskutiere sehr viel zu diesem Thema, mit meiner Freundin vor allem, ist auch nicht immer leicht. Aber zum Beispiel dieses, du wurdest behandelt wie eine Zwölfjährige. Mal zu hinterfragen, woher kommt das, warum macht er das? Und das war zum Beispiel, was bei mir eine Erkenntnis war. Ich hatte auch schon Frauen, die für mich gearbeitet haben, zum Beispiel als Praktikantin und so weiter. Und ich habe das ein bisschen bemerkt, dass ich das auch gemacht habe. Dass ich meinen Praktikanten anders behandelt habe als meine Praktikantin. Und das wäre es ja mal wichtig, die Männer mit einzubeziehen und zu sagen, warum haben wir dieses Verhalten zueinander und wie können wir das ändern? Ich glaube auch, dass es einfach ein Thema ist, mit dem man sich wirklich, wirklich viel beschäftigen muss. Und gerade diese Quote stört mich immer so ein bisschen und Statistiken stören mich auch immer sehr stark, weil die werden immer so aufgebracht. Nur 4% der Frauen in Führungspositionen. Ich meine, das ist eine super interessante Statistik, aber die finde ich nur relevant, wenn man sie in den Zusammenhang bringt, der auch Sinn macht. Wie viel, also aus der Generation oder welche Generation sind davon überhaupt betroffen, alle, wie weitreichend und wie viele von diesen Frauen wollten in früheren Zeiten, zum Beispiel im Studium, wo fing das an? Wenn dann nur 4% waren im Studium, dann ist es ja nicht überraschend, dass es 4% später sind. Wenn da 50% Frauen waren im Studium und dann es nur 4 in die Führungsposition geschafft haben, dann ist das definitiv etwas, was bemerkenswert ist. Aber dieses Verhältnis fehlt mir oft.
Ja, Chris, wolltest du was? Ja.
Ja, ich wollte dazu was sagen, weil es ja unter anderem meine Idee war, ein Podium zu haben, wo nur Frauen sitzen. Also ich bin ein bisschen, es kommt immer auf in diesen Diskussionen, dass Männer sich angegriffen fühlen und sagen so, ja, okay, jetzt ging das schon ein Jahr haben wir schon über Frauen geredet und 2 Jahre. Sorry, jetzt reicht's auch mal gut, jetzt haben wir mal ein bisschen Nachrichten gehabt und so. Und ich denke dann immer so, es ist die ganze scheiß Menschheitsgeschichte. So komplett tausende von Jahren ist es so. Und was jetzt passiert, ist einerseits großartig, also dass mehr gesprochen wird und so, aber es ist einfach jede Gelegenheit, würde ich sagen, ist da Gold wert. Und auch das, die Gespräche zu führen und auch zu dieser Quotenfrage, denke ich immer, ja, das geht ja zurück bis in die Kindheit. Also jemand muss vorleben, dass Mädchen diesen Job machen können. Also das muss ja überhaupt in die Köpfe sein. Und da sind wir wieder in Erziehungsfragen. Also was wird Mädchen als mögliche Karriere vorgelebt und was sind die Möglichkeiten, die sie gehen können? Und gibt es Männer, die diese Wege auch unterstützen? Ja, meine Mutter war Musikerin ihr ganzes Leben, selbstständig und Künstlerin ist rumgefahren und hat natürlich nie einen Mann gefunden, der das auch nur ansatzweise unterstützt hätte und muss da immer für fighten. Also es ist immer selbstverständlich und ich merke das bei mir selbst, ich will auch Regisseur sein und dann findest du dich selbst in dieser Position, wo du denkst, ja, scheiße, jetzt brauche ich eine Frau, die nicht dieselben Ambitionen hat, sonst ist es schwierig, ja. Also, und das ist einfach nicht geklärt. Es muss diskutiert werden. Und von daher lasst uns gern mal so viele, weißt du, da müssen wir hinkommen, dass wir mal auch gleich viele Frauenteams und Panels und etc. haben, die, das ist normal und dass keiner sich diese Frage stellt, ja, fehlt da nicht ein Mann. So.
Danke und ich wollte auch nochmal, ja, finde ich auch mal. Auch zu diesem Panel, weil wir haben da natürlich drüber gesprochen. Ich finde es überhaupt toll, es ist das erste Mal in der Geschichte der Genrenale, dass wir überhaupt mit so vielen Frauen sitzen können. Also ich bin grundsätzlich immer bei dir, dass diese ganze Debatte Männer und Frauen angeht, aber ich finde es auch gerade sehr wichtig, dass wir hier auch einfach mal einen, ich sag mal, rein weiblichen Raum haben, weil ich halt zu lange, ich meine, ich bin jetzt 35, das auch immer noch als Seltenheit sehe und eigentlich es schön finde jetzt auch halt mal, ja, das hat auch ein Gefühl von Empowerment und Stärke halt eben mal, ja, unter uns zu diskutieren. Das muss es auch geben, weil zu oft habe ich halt Gesprächsrunden gesehen und ich beziehe mich jetzt immer nur auf den Film, weil wir reden hier ja vor allem über Film, wo ich halt Männern zuhören musste. Und deshalb nochmal kurz, um zu erklären, dass wir auch diese Entscheidung für dieses reine Frauenpanel hier auch bewusst getroffen haben, um da nochmal eben drauf einzugehen. Es gab noch weitere Fragen. Ja, Stefan?
Danke. Ich wollte auch noch mal kurz auf sowohl das Systemische als auch so die persönlichen Erfahrungen eingehen, weil interessanterweise viele von uns haben, ne, jeder hat seinen eigenen Weg und ich habe unter anderem so die Machtverteilung witzigerweise total anders erlebt. Ich bin ja jemand, der quasi nur von außen reingeboxt hat, also als Autodidakt. Und ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren habe ich fast nur für Frauen gearbeitet. Und es war super. Ich muss ganz ehrlich sagen, die schlimmsten Jobs, die schlimmsten Bosse, die ich hatte, waren alles Männer. Deswegen jede einzelne von meinen Chefinnen fand ich absolut großartig. Aber es war tatsächlich, ich glaube, 90% Frauen. Und ich habe, weil ich von, eben von außen kam, war so ein langer Weg zu verstehen, wie das System funktioniert. Ich habe dann auch Kommissionen zum Beispiel, Filmkommissionen, die, es gibt so einen fantastischen Kurs, Geld für Zeit zum Drehbuch schreiben, wird von Verdi angeboten. Und die Frau, die das durchführt, gibt hier so einen riesen Ordner mit allen Förderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich bin wirklich alle durchgegangen und habe mir angeschaut, wer sind die Leute in der Frage, warum gibt's kein Genre? Warum wird so wenig Genre gemacht? Weil sie hat dann auch immer noch die letzten 3 geförderten Projekte reingemacht. Und auch da waren sozusagen die Entscheiderinnen, die gesagt haben, was weitergeht, die zu den das zu den Kommissionen geschickt haben, waren ebenfalls alles weiblich. Ich habe das war den Satz, den ich am meisten gehört habe und viele Autorinnen und Autoren kennen das. Was gesucht wird, ist, frauenaffiner Krimi mit hohem Dramaanteil. Das war so der Satz, den wir so die letzten 10, 20 Jahre am meisten gehört haben. Und selbst bei, was du, Tanja, gesagt hast, mit den Drehbuchautorinnen, die zurückgegangen sind bei den Tatorten. Ich habe das auch mir angeschaut bei Kerstin Derfler und habe dann nachgeschaut, und das eigentlich Interessante ist, die wahre Machtposition, eine der wichtigsten Machtpositionen im Fernsehen, sind die Redaktionen. Die Redaktionen wählen sowohl die Autoren aus und die Regisseure und sind der Kern eigentlich von allem. Das sind die Geldgeber, die Entscheider. Und diese sind aber wirklich zum größten Teil von Frauen besetzt. Selbst in der Statistik zum Beispiel. Ich habe das dann, Zeit hat ja immer die Aufführung, da, auch wo die ganzen Redaktionen sind. Ich glaube, 80% waren Frauen, die in den Redaktionen von den einzelnen Tatorten waren. Dann gab es da 2 Teams, also männlich-weiblich gemischt. Und dann nochmal, ich glaube, ein, zwei Tatortstädte, wo es Männer waren in den Redaktionen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen eine Quote uns wirklich helfen würde. und oder ob es nicht sozusagen, ob wir schon sehr, eigentlich einen sehr hohen Frauenanteil haben in bestimmten Bereichen, bloß vielleicht die falschen Arten von Frauen. Wenn wir euch irgendwie in Machtposition hieven könnten, dann sähe das vielleicht mit dem Genre auch ein bisschen besser aus. Weil mein Eindruck ist sozusagen nach 10 Jahren in dem Bereich, das Fernsehen ist für mich vor allem junge Frauen, die Fernsehen für alte Frauen machen. Meine Mutter ist genau die Zielgruppe und sie liebt das und sie liebt den Kommissar und das Meer und so. Aber die 20, 30-jährigen Frauen, die entscheiden, was eben weitergemacht wird und wer angehört wird, die arbeiten in erster Linie für diese viel ältere Generation.
Also das mit den Redakteuren, ich kenne mich im Fernsehen mit den Redakteuren nicht so großartig aus, aber im Verlagsbereich ist es immer so, es gibt eigentlich nur weibliche Redakteurinnen, aber das ist nur die mittlere Position, die du in so einem Unternehmen erreichen kannst und das sind die Positionen, die Frauen eben erreichen. Aber die Chefs, die drüber sitzen in Deutschland, es sind alles Männer in den Verlagen. Also es gibt vielleicht 1-2 Verlage, wo wirklich oben eine Frau sitzt an der letzten Position, aber es sind halt immer diese Mittelposition, ja? Und das ist vielleicht auch nicht so die letzte Lösung. Also es ist ja auch blöd, dass es nicht 50-50 auf diesen Etagen ist. Und das ist sowieso das Ideal, was wir wollen, ne? 50-50. Aber glaube ich, dass das eben noch nicht das Ganze, dass man damit nicht alles erklären kann oder dass es nicht eben jetzt super toll ist, dass auf der Position so viele Frauen sind, weil sie vielleicht da drüber fehlen. Also
ja, ich würde ganz gern etwas zu den Zahlen, Statistiken sagen und den Kontexten, weil ich das extrem wichtig finde. Und die Zahlen und Statistik, die du jetzt gerade, Stefan, benannt hast, die bezog sich auf die Ermittlerteams und nicht auf die Redaktionen, ne? Ach, du hast es selbst ausgewertet, okay. Genau, weil du hast gerade ergänzt, dass sozusagen der Mittelbau weiblich ist, aber sozusagen darüber, das ist sozusagen die Antwort. Genauso auf deine Frage da hinten. ich kenne jetzt nicht die Zahlen aus der Wirtschaft, aber die Zahlen sozusagen aus den, also wenn man sich die Abgängerinnen der Filmhochschulen anschaut, ne, gibt es das ja auch alles veröffentlicht, sind da eben nicht 4%, die abgehen, sondern es ist paritätisch noch fast und überleben werden aber davon eben auch nur sehr wenige. Deshalb kann man das alles schon ganz gut interpretieren, glaube ich, die Zahlen und das spricht irgendwie alles für eine Quote. Für mich zumindest. Und was ich aber trotzdem noch ganz wichtig finde, zu diskutieren oder darüber nachzudenken oder sich bewusst zu machen, dass natürlich die Verteilungs- oder der Verteilungskampf jetzt nochmal etwas härter wird. Vor allen Dingen bei den Rufen nach einer Frauenquote oder überhaupt nach, nicht nur Frauen, sondern wir können ja auch nochmal andere mit einschließen oder die Quote sozusagen ausweiten. Also pluralere Gesellschaft. Und damit bedeutet natürlich, dass sozusagen die bisher gewohnt waren, Aufträge zu bekommen, natürlich sich bedroht fühlen. Und das passiert genauso bei Männern sowie bei Frauen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es genauso unter Männern sowie unter Frauen und auch miteinander ganz wichtig ist, solidarisch zu sein. Was dann eine Replik jetzt ist auf deine, dass Frauen ja so schwierig seien miteinander und sich weiß ich nicht, ob das deine Aussage war, weniger fördern oder einfach nur schwieriger sind. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich glaube, also du hast das ja auch schon gut beantwortet, Tini, dass man da trotzdem auch nochmal hingucken muss und sozusagen nicht immer die Ursache bei den Frauen sucht. Und das ist nämlich eine große Gefahr, sondern systemisch. Und wir im Grunde genommen alle denselben Feind haben. Und das ist für alle, Männer wie Frauen, sozusagen besser wäre, neue Spielregeln gemeinsam zu gestalten und da eher konstruktiv mit umzugehen, anstatt immer irgendwie Ursachenforschung zu machen und eine Analyse und dann aber mit ganz viel Meinung und Gefühl zu argumentieren, statt mit Zahlen.
Ja, absolut. Wir können leider durch die Zeit, ich weiß, es sind hier noch 4 sehr geduldige Wortmeldungen. Wir versuchen's. Bitte.
Ich habe mich schon wieder ein bisschen beruhigt. Ich hatte mir nur vielen Dank für Ihre Worte, meiner Vorrednerin, mich verpflichtet gefühlt als alter weißer Mann und Filmproduzent, kurz zu sagen, dass ich glaube, wir nicht diskutieren müssen, dass wir ein Gleichstellungsproblem in dieser Gesellschaft haben, Frauen und Männer und nicht nur Frauen und Männer, und dass das, danke eben an meine Vorrednerin, ein gesellschaftlich, ein systemisches Problem ist, gegen das wir vorgehen müssen. Das kann nicht sein, dass Menschen, die den gleichen Job machen, verschieden bezahlt werden, weil sie ein anderes Geschlecht haben. Und das zieht sich durch unsere Gesellschaft durch. Was ich jetzt gerne noch, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, und wie gesagt, ich habe mich auch als böser alter Mann schon wieder ein bisschen beruhigt, noch ansprechen wollen würde, ist das Thema Qualität, was hier immer wieder aufkommt. Ich glaube, dass, um es jetzt mal provokativ zu sagen, oft Qualität gar keinen Einfluss darauf hat, ob ein Buch, eine Idee oder eine Geschichte verfilmt wird und ein Publikum erreicht. Natürlich spielt kreative Qualität immer eine Rolle, aber die Tini kennt mich, ich bin vernetzt mit diesen anderen bösen, weisen alten Männern. Spielt einfach eine ganz große Rolle, wie der Markt gerade funktioniert und wo ein Produkt hinpasst. Ich sage jetzt bewusst Produkt, und ich habe einfach das Gefühl, dass manchmal die Kreativen sehr wenig darüber wissen, was wir Produzenten eigentlich machen und wo dieses Geld für die Produkte, die wir dann gemeinsam im Schulterschluss hoffentlich ganz toll herstellen, überhaupt herkommt und wie das generiert wird. Und ich glaube, dass man da mehr gemeinsam drüber reden sollte. Das war es auch schon. Vielen Dank.
Gemeinsam ist absolut das Stichwort. Ich werde jetzt noch, ja, 3, also ihr da hinten, du bist ja da hinten, du genau da mit der Lederjacke, ich sehe dich gerade noch nicht so gut, aber und du dahinter meldest dich auch schon seit gefühlt 3 Stunden. Vielen Dank für die Geduld, ihr kommt dran.
Ja, dann auch vielen Dank zurück an die, hier an das ganze Panel. Also finde ich super, dass wir darüber sprechen. Ich versuche es jetzt kurz zu machen, wenn wir so wenig Zeit haben. Ich würde noch versuchen, noch einen anderen Aspekt vielleicht reinzubringen, der da eventuell noch mal zum Nachdenken auch vielleicht führt, weil dank dieser ganzen MeToo und auch hier Pro-Quote-Debatte habe ich ja auch mich selbst dann quasi in den letzten Jahren mehr mit dem Gedanken beschäftigt. Und klar, auch wie du jetzt gerade zum Beispiel, der Kameramann da drüben, wie man sich selbst halt verhält gegenüber eben dann im Frauen- oder Männerumfeld. Genau, ich will es aber kurz machen. Qualität ist halt das eine Ding jetzt gerade gewesen. Ich glaube auch, ein Thema, das, glaube ich, für Filmemacher immer wichtig ist oder in der Filmbranche, ist auch diese Durchsetzungsfähigkeit. Das sagen ja viele ganz gerne, und ich habe das Gefühl, klar, da hat man als Mann dann wahrscheinlich einfach die größeren, die besseren Karten, weil ja diese ganze maskuline Kultur, die wir haben, einfach um jetzt auch hier doch ein bisschen zu hier analysieren und hier darüber nachzudenken, woher was kommt, das kommt ja aus dem Militär letzten Endes. Das ist diese ganze maskuline Kultur von Gehorsam und von Disziplin auch, das ist was Militärisches, und das haben wir natürlich auch, es gibt einen berühmten Regisseur, mir fällt da nicht ein, der Filme machen mit in den Krieg ziehen verglichen hat, und wir haben ja ähnliche Situationen, wenn man einen Film dreht, das ist eine Situation, die in eine gewisse Richtung geht, sag ich mal. Und daher, der schöne Schulterschluss, den ich jetzt versuchen wollte, ist zu der Aussage von Freund von dir, dass du ja ganz gerne auch dann diese femininen Helden, die du sehen möchtest im Film. Und dann haben wir, glaube ich, für uns alle jetzt vielleicht diese Frage, wen möchten wir dann eben in so einem Filmteam haben? Wir haben ja oft, höre ich ganz oft, so Machtmenschen, die momentan eben am Set da regieren. Egal ob Mann oder Frau, also geschlechtsunabhängig. Und ich hatte auch jetzt auch keine Antwort, weil letzten Endes jeder, der selbst Regie geführt hat oder einen Film produziert hat, weiß halt, es ist eine Grenzerfahrung. Neben mir sitzt Steffen Hacker, der 6 Jahre lang Ingenium gemacht hat. Wir kennen die Jungs hier von Schneeflöckchen, Immigration Game und so. Ich selbst habe auch eine ähnliche Reise vielleicht vor mir. Dieses Thema Durchsetzungsfähigkeit, das, worauf auch Produzenten ja dann auch dann immer gucken, ist halt dann wirklich wichtig. Wie kommt ein Film zustande? Wird er auch zu Ende gebracht? Weil sonst hat man ja gar kein Produkt und gar nichts am Ende. Und ich glaube, diese Balance zwischen ja eben Maskulinität und Feminität irgendwie da zu finden, ist da wahrscheinlich das Entscheidende auch gerade fürs Filmemachen. Okay, das war's.
Danke. Dann würde ich da zur letzten Frage noch gehen, weil dann werden wir auch sonst aus dem Saal gekehrt.
Ja, danke schön. Ich wollte erst mal sagen, mir ist es scheißegal eigentlich, wer einen Film gemacht hat, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Von mir aus kann das eine Katze oder eine Giraffe gemacht haben. Wenn der Film cool ist, ist der Film cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, weil ihr meintet, es müsste ein Umbruch entstehen und diese Rollenverteilung. Aber wenn man in die Filmgeschichte guckt, gibt es doch genug gute Beispiele, wo Frau eine Frau sein kann. Wenn man zum Beispiel Ende der 60er Filme mit Senta Berger nimmt. Senta Berger ist in diesem Film, sie trägt den Film und ist eine vollwertige Frau. Selbst in so einem Trash-Film wie Als die Frauen noch Schwänze hatten, ist Senta Berger eine vollwertige Frau. Oder man nimmt Filme aus der DDR 1974, die Hostess, geht um eine Hostess, die im Fernsehturm arbeitet. Ist auch in diesem Film eine vollwertige Frau und wird gut gefeatured und gut dargestellt. Oder wenn man in ein Land wie Japan geht, da gibt es zum Beispiel Pinky Violence. Das sind starke Mädchenbanden, die Yakuzas verhauen. Da hat man zwar wieder so ein bisschen Rape Revenge mit drin und starke Rollen. Aber oder Schweden, 1974, Thriller, ist auch ein Rape-Revenge-Film und Christina Lindberg ist die starke Frau in dem Film. Oder es gibt Doris Wishman, die Schmuddelfilme gemacht hat, sowas wie Tödliche Brüste, wo eine Frau mit großen Brüsten Männer halt in ihre Brüste packt und die erstickt und es ist so ein Rachefilm. Aber den Produzenten war es scheißegal, ob das eine Frau ist, weil Doris Wishman hat halt abgeliefert und das war eine gute Sache. Und ich meine, dieser Umbruch, wir haben ja James-Bond-Filme gehabt mit Pierce Brosnan, da ist zum Beispiel M eine Frau im zweiten Pierce Brosnan-Film und Michelle Adieu ist die Partnerin von James Bond, die in diesem Film total gleichwertig ist. Also ja, naja, das ist halt dieses Rollenmodell.
Und noch. Weniger Sätze, also wahrscheinlich.
Das muss sich halt ändern. Aber das ist grundsätzlich in der Filmgeschichte, gibt es auf jeden Fall eine Menge Beispiele. Und es gibt zum Beispiel auch japanische Pinko-Jäger-Filme, die ja eigentlich die Auflage haben, vier Sexszenen zu haben, ein bisschen Brust zu zeigen. Und da gibt es 200 Filme, die arty sind und wo die Frauen ganz anders gefeatured werden und sogar verehrt werden von dem japanischen Regisseur.
Ich finde es gut, also ich verstehe, was du sagen willst, nämlich das, und das sind, da sind wir uns ja alle einig, es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch auf jeden Fall noch nicht alles gut. Und ich merke, ich würde sehr gerne noch hier wahrscheinlich, wie wir alle, weiter diskutieren. Gleichzeitig denke ich auch, ne? Ist jetzt auch mal wieder gut. Nein, tatsächlich, Scherz beiseite. Ich finde es tatsächlich schade, dass wir an dieser Stelle abbrechen müssen. Müssen wir aber, und ich freue mich, dass wir hier auf jeden Fall wieder einen, finde ich, guten, komplexen Anstoß in ein Thema machen konnten, was natürlich nicht sich in anderthalb Stunden ausdiskutieren lässt. Aber wir sind am Diskutieren. Wir sind gemeinsam hier in diesem Raum und gemeinsam auf der Genrenale und so darf es auch gerne weitergehen. Vielen Dank an euch als Publikum. Danke für die anregenden Fragen und Bemerkungen. Und vor allem danke an die wunderbaren Panel-Teilnehmerinnen Carolina Helskart, Olivia Viehweg, Tini Thöhlmann und Tanja Bubbel. Vielen Dank.
Schön, dass ihr euch diese Folge angehört habt und ich hoffe natürlich, dass sie euch Spaß gemacht hat und ihr ein paar neue Denkanstöße mitnehmen konntet. Weiter diskutieren könnt ihr gerne darüber, auch gerne über Instagram und Facebook unter diese Podcast-Episode. Und ich bedanke mich bei Paul und Chris und dem gesamten Genrenal-Team für das Ausrichten des Avid Genre Panels dieses Jahr und für die Möglichkeit, diesen für euch hier beim Indie-Film-Talk auszustrahlen. Wenn ihr diese Folge gut fandet, Lust auf mehr Talks und Panels habt und uns unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne bei iTunes, Spotify und mit jeder anderen Podcast-App abonnieren, uns bei Facebook und Instagram folgen und natürlich gerne weiterempfehlen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht und sage erstmal Ciao.